Das Startup-Tagebuch von Alex und Corby.
So, heute gibt's mal eine Aufnahme im gleichen Raum. Face to face sitzen wir uns endlich mal gegenüber. Bin ich mal gespannt, wie das so wird. Servus, Alex.
Servus, Corby. Ja, sehr gemütlich hier in deinem Schlafzimmer mal zusammen aufzunehmen. Wirklich direkt dir in die Augen schauen zu können während der Aufnahme, ist schon etwas Besonderes.
Ja, was gibt's zum Erzählen? Erstes Thema, würde ich sagen, heute. Wir haben jetzt die ersten Male Crypto-Payments akzeptiert.
Ja, tatsächlich 2 Kunden haben diese Woche bei uns die Subscription mit Crypto abgeschlossen. Ist eigentlich keine wirkliche Subscription. Also sie haben tatsächlich für ein ganzes Jahr vorausbezahlt und dafür nur eine Rechnung bezahlt. Also wir müssen sie dann natürlich nach einem Jahr wieder kontaktieren, damit sie weiterhin für unser Produkt zahlen. Aber schon mal 12 Monate das Commitment zu haben, ist natürlich super gut. Auch wenn das Geld bei uns jetzt nicht direkt in der Form ankommt, wie wir es auch weiter verwenden können, sondern es liegt halt bei uns auf der Smart Wallet rum. Also es ist natürlich ein sogenannter Stablecoin, das heißt, der
verliert hoffentlich nicht an Wert.
Richtig, genau. Und wenn wir natürlich mehr und mehr Kunden haben, die mit Krypto-Tokens bezahlen, müssen wir auch schauen, dass wir an dieses Geld rankommen, dass wir das Ganze konvertieren von diesen Tokens wieder zu Euro, die wir auch benutzen können, um zum Beispiel Gehälter zu bezahlen.
Ja, trotzdem cool, vor allem dadurch, dass wir im Krypto-Space sind, da jetzt irgendwie sowas mal anbieten zu können. Ich habe es ja vor allem aus der Buchhaltungsperspektive mitbekommen, weil wir ja da doch erstmal einiges abklären mussten, wie wir es überhaupt schaffen, die Rechnungen so auszustellen, dass es dann Kryptowährung reflektiert, was wir da alles beachten müssen, damit das regulatorisch okay ist. Aber was mich mal interessieren würde, kamen denn die beiden Subscriptions jetzt direkt dadurch, dass wir das angeboten haben, oder hätten die auch in Euro subscribed?
Also bei dem einen Kunden war es auf alle Fälle eine Voraussetzung, dass er in Crypto-Tokens bezahlen kann. Wahrscheinlich auch, weil es ist eben gar nicht so einfach, diese Crypto-Tokens dann in Euro umzuwandeln. Da haben auch viele Unternehmen eben Probleme. Deswegen bezahlen sie lieber dann gleich in den Crypto-Tokens.
Um das Problem zu delegieren.
Richtig, genau, an uns. Bei dem anderen Kunden hatten wir sehr, sehr lange versucht, darauf zu pushen, dass sie uns per Euro bezahlen, haben erst versucht, dass sie mit Kreditkarte auf Stripe das Ganze bezahlen. Das hat schon mal nicht funktioniert, weil sie scheinbar keine einzige Kreditkarte haben, die sie irgendwie verwenden können als Unternehmen. Dann haben sie gemeint, ja, sie haben da noch irgendwie ein Schweizer Bankkonto ausgegraben. Und sie können mit dem mal versuchen, eine Überweisung an unser Bankkonto auszuführen. Das hatten sie uns dann auch geschrieben. Ja, ja, sie haben den Transfer gemacht. Aber bei uns kam lange nichts an. Also wir haben eine Woche gewartet, dann nochmal nachgefragt. Ja, ja, sie haben das der Bank weitergegeben. Dann haben sie auch noch irgendwie so einen Screenshot geschickt, der aber auch, keine Ahnung, nicht sehr professionell ausgesehen hat. Also keine Ahnung, bei welcher Bank die sind. Auf alle Fälle hat es vom Interface her ein bisschen dubios ausgeschaut. Sagen wir es mal so. Auf alle Fälle kam wieder nichts an die Woche drauf. Und dann hatten wir doch noch mal nachgefragt, was denn Sache ist, ob da überhaupt noch was kommt. Zu dem Zeitpunkt war dann auch klar, okay, wir können Crypto-Payments anbieten. Und das hatten sie davor auch schon öfter requested natürlich. Als sie dann auch noch mal nachgeschaut haben, mit der Bank telefoniert haben, was denn Sache ist, hat es geheißen, dass unsere Bank die Überweisung abgelehnt hat, weil es eben von einem Bankkonto kam, das irgendwie unter dubiose Aktivitäten fällt.
Kann natürlich passieren. Also da ist ja Krypto sehr likely, dass sowas passiert. Und da sind Banken natürlich vorsichtig. Wie ging es dann weiter?
Ja, dann hatten wir die Rechnung modifiziert, was auch gar nicht so einfach ist, weil für die Zahlung verwenden wir ja Stripe. Und dort kann man nicht direkt Crypto-Tokens als Währung angeben, sondern nur Fiat-Währungen wie zum Beispiel Euro oder US-Dollar. Das heißt, wir haben die Rechnung, die Stripe generiert hat, genommen, in Preview am Mac reingeschmissen, also den PDF-Viewer, und einfach mit den kleinen Tools, die da zur Verfügung steht, alle USD oder Dollar Signs überschrieben mit USDC, was eben dieser Stablecoin ist.
Also so, wie das eine professionelle Firma halt einfach macht.
Richtig. Das heißt, die Rechnung wieder an sie geschickt und daraufhin haben sie dann eben den Crypto-Transfer auch gemacht.
Nice. Immerhin zeigt es ja dann, dass es doch schon mal sehr sinnvoll war, auch diesen Schritt zu machen, da nochmal zu pushen, rauszufinden, was brauchen wir genau regulatorisch, um Crypto-Payments zu akzeptieren, und gibt uns einfach nochmal die zusätzliche Option, damit wir uns auch bei jedem weiteren Kunden, der sehr stark darauf pusht, einfach uns nicht denken, okay, das ist ein so Blocker, der uns davon blockt, noch deutlich mehr Sales zu machen.
Ja, ich bin dann schon gespannt, wenn wir versuchen, an das Geld mal ranzukommen, was dann noch alles für Probleme auftreten. Aber zum Glück im Moment sind wir in der tollen Situation, dass wir aktuell diese Crypto-Tokens noch nicht brauchen, sondern noch genügend Euro auf dem Konto haben. Was ja auch tatsächlich in Krypto noch sehr groß ist, ist Twitter. Auch seitdem Elon Musk das Ganze übernommen hatte. Natürlich bekommt er viel Hate ab für viele der Neuerungen, aber man muss echt sagen, im Krypto-Bereich ist es immer noch die Go-To-Plattform, wo wirklich jeder abhängt, seine Gedanken shared und auch Informationen konsumiert.
Absolut.
Eins der neuen Features, die Twitter ja irgendwann eingeführt hat, als Clubhouse so groß wurde, sind die Twitter Spaces. Das sind ähnlich wie wir jetzt gerade in dem Podcast aufnehmen, nur das Ganze in live, also Audio-Only-Gespräche, wo sich einfach verschiedene Leute unterhalten können und über verschiedene Themen reden. Und die sind tatsächlich in Krypto auch sehr populär. Also da sind täglich mehrere von diesen Twitter-Spaces aktiv. Bei einem Kunden war es jetzt tatsächlich so, dass er mal wieder nicht unseren vollen Preis zahlen wollte. Und als Austausch hatten wir dann einen Twitter-Partnership-Announcement-Post angebracht. Und daraufhin haben sie sich auch offen dafür gezeigt, so ein Twitter-Space zusammen mit uns zu veranstalten. Und das Ganze fand tatsächlich diese Woche mal statt, an einem schönen Donnerstagabend.
Ja, nice. Ich habe es ja nur so von der Seitenlinie aus mitbekommen. Und die sind ja auch gar nicht so klein, haben relativ viele Follower und haben ja auch schon durch den Post uns einiges an Follower gebracht. Ich gehe mal davon aus, dadurch auch, dass es das erste Mal war, dass du es gemacht hast, ist das Ganze ja schon ziemlich aufregend. Wie lief es denn dann so ab?
Ja, es war ganz interessant, weil erstmal wusste ich ja auch nicht wirklich, über was die jetzt sprechen wollen. Das Lustige ist, dass Ali, unser Mitarbeiter, mit ihnen dann schon ausgemacht hatte, ja, sie sprechen über Customer Support und eben wie AI Customer Support verändert und was da auch noch in Zukunft passieren wird. Als sie den Twitter Space dann aber angekündigt haben, war der Titel davon AI meets Web 3. Also wie AI Web 3 verändert und nicht irgendwie Customer Support. Das war schon mal ein bisschen komisch, weil ja eigentlich was anderes abgemacht war. Und deswegen war ich mir auch total unsicher, wie das Ganze jetzt wirklich ablaufen wird. Also habe ich mich ein bisschen vorbereitet, ein paar Notes gemacht, eben zu Customer Support, aber auch ein paar Notes zu Crypto und Web3. Aber auch jetzt nicht krass viel, sondern einfach nur, damit ich irgendwie Anhaltspunkte habe, falls mir gar nichts einfällt.
Macht Sinn.
Ja, da bin ich ja doch lieber noch eher so der Typ, der ein bisschen vorbereitet sein will und nicht komplett blank in solche Situationen geht. Zusätzlich habe ich natürlich auch getestet, selbst einen Twitter-Space mal eröffnet, dem Ganzen gejoint mit einem anderen Account, um zu testen, ob das mit dem Mikrofon klappt und alles Mögliche. Das hat alles super geklappt. Das heißt, ich war gut vorbereitet.
Nice.
Und dann um Punkt 19 Uhr abends ging es auch schon los. Das heißt, der Twitter-Space wurde eröffnet von unserem Kunden. und ich bin mit meinem Account normal gejoint, wie ich es eben auch im Vorhinein getestet habe. Allerdings habe ich erstmal nichts gehört. Dann habe ich Ali gefragt, ob er denn irgendwas hört. Er hat auch gemeint, nein. Okay, habe ich mir gedacht, ja, okay, dauert wahrscheinlich noch kurz ein bisschen, bis das Ganze dann losgeht. Die Kontaktperson von unserem Kunden war auch noch auf Mute. Dann hat es aber doch so ein bisschen ausgeschaut, als würde der vielleicht mal irgendwas sagen. Aber ich habe immer noch überhaupt nichts gehört. Der Kunde hat mich auch schon als Speaker markiert, damit ich eben auch mit diskutieren kann in der Runde. Aber nach einigen Minuten habe ich immer noch nichts gehört. Das kam mir dann schon ein bisschen komisch vor, dass es immer noch nicht losging, weil es waren schon knapp 1000 Leute in dem Space drinnen. Aber es ging irgendwie nicht los. Das heißt, ich habe Ali nochmal geschrieben und dann hat er gemeint, ja, er hört jetzt schon was. Gut, dann war ich natürlich in Panik, dass es jetzt doch nicht klappt, obwohl ich genau dieses Setup davor getestet hatte. Ist mal wieder sehr komisch, keiner weiß, woran es liegt. Also bin ich schnell von meinem Laptop geswitcht auf mein iPhone und habe mich dort eingeloggt in diesen Twitter-Space. Dort habe ich dann tatsächlich was gehört. Und was habe ich gehört? Eine wunderschöne Introduction für mich, die sehr, sehr positiv über unser Produkt gesprochen hat. Also wirklich toll gemacht von dem Kunden. Tolle Werbung.
Beste Werbung, ja.
Genau. Und zum Ende hin hat er dann eben die Überleitung gemacht, dass ich mich mal kurz vorstellen sollte. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich dann nicht mehr diese Speaker-Rolle, ich ja vom Laptop auf das iPhone geswitcht bin und konnte deswegen gar nicht sprechen in dem Twitter-Space.
Das heißt, nach der Vorstellung einfach Silence.
Richtig, genau. Also das lief tatsächlich nicht ganz so optimal, aber wir haben es dann doch nach einer Minute oder so hinbekommen, dass ich wieder zum Speaker promoted wurde und dann konnte ich tatsächlich mit dem Kunden dort gute 40 Minuten sprechen.
40 Minuten, okay, ist ja doch ganz schön lang. Um was ging es denn dann so?
Ja, zu meiner Überraschung ging es tatsächlich sehr viel um unser Produkt, also um Awesome QA. Der Kunde hat sehr viel positiv berichtet, wie toll es für sie ist, wie viel Kosten es ihnen spart. Und ich sollte erklären so ein bisschen, wie unser Produkt überhaupt entstanden ist, wie wir auf die Idee kamen und natürlich auch ein bisschen Einblicke geben, wie denn überhaupt unser Produkt funktioniert.
Das heißt, es war dann mehr Richtung Interview oder war es eine Diskussion? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, es war tatsächlich sehr Richtung Interview. Also ich habe mich eigentlich so gefühlt, als würde ich gerade ausgefragt werden über ein Thema, also über unser Produkt. Er hat zwar schon dann meine Antworten auch noch mal so ein bisschen zusammengefasst und wiederholt, aber tatsächlich hatte ich sehr wenig Pausen auch während dem Gespräch. Es wurde mir immer wärmer, weil einfach sehr anstrengend war, dann immer Antworten zu liefern. Und natürlich hat er auch irgendwie immer versucht, so diesen Krypto-Ansatz auf unser Produkt zu pushen. Obwohl wir ja wirklich eigentlich nichts mit Krypto zu tun haben, außer dass unsere Kunden von Krypto sind. Und da das Ganze dann zu navigieren, dass man einerseits ja schon auf seine Frage eingehen will, aber gleichzeitig auch sagen will, dass wir mit Krypto nicht wirklich was zu tun haben, war dann nicht so einfach. Und ich habe einfach versucht, die richtige Balance irgendwie zu treffen. Insgesamt führt es natürlich dann dazu, dass alles so ein bisschen weich und high-level ist. Aber von ihm kam auch nie wirklich so etwas zurück, dass eine Diskussion entstehen hätte können. Ich hatte auch einmal versucht, etwas zurückzufragen, und zwar, ob sie denn Pläne haben, AI in ihrem Produkt auch noch andersweitig zu verwenden. Aber das war auch ein totaler Fehlschlag, da kam überhaupt nichts zurück, außer die Frage, wie sie denn AI in ihrem Produkt verwenden können.
Ja, war wohl also, die falsche Ansprechperson dafür.
Also ging auch wieder nach hinten los, durfte wieder ich sprechen. Aber ich war dann echt froh, als es vorbei war. Und es sind währenddessen auch einige Nutzer tatsächlich rausgedroppt. Also im Durchschnitt waren es dann immerhin noch 250. Ist ja auch gar nicht so wenig.
Ja.
Für das erste Mal auf alle Fälle eine gute Erfahrung. Aber natürlich muss ich da noch auch viel dran arbeiten, wenn ich will, dass das wirklich gut rüberkommt, dass ich mich da deutlich besser vorbereite nochmal.
Ja, trotzdem glaube ich, mega die gute Übung und auch sollte man ja vor allem schauen, dass man die Sachen macht, ohne sich perfekt vorzubereiten, weil man sonst einfach nur dazu neigt, die Sachen gar nicht zu machen stattdessen. Und deswegen mega gut, dass du es gemacht hast. Auch natürlich cool, dass der Kunde dafür offen war. Es hat auch tatsächlich direkt ganz am Anfang von dem Space jemand seinen Contact submitted und den Bot installiert und dabei eben angegeben, dass er von dem Twitter-Space kommt, was natürlich auch direkt gutes Feedback ist, dass Leute eben auch Aufmerksamkeit über unser Produkt bekommen. Ein weiteres Highlight gab es noch diese Woche, nämlich bezüglich dem Web-Chatbot. Den haben ja aktuell zwei unserer Kunden integriert. Wie wir schon mal gesagt haben, ist da der Cycle ja deutlich länger, das approved zu bekommen, dass dann tatsächlich ein Entwickler das integriert, dass das nochmal approved wird, bis es dann tatsächlich in Production mal drin ist. Und einen langen Cycle gab es dabei auch bei Dune, die ja auch eine unserer ersten Kunden waren, auch relativ früh zahlende Kunden dann. Und die waren tatsächlich Mitinitiator dafür, dass wir überhaupt den Web-Chatbot entwickelt haben. Denn die haben aktiv danach gefragt, was ja schon sehr gutes Feedback ist, dass sie es haben wollen. Natürlich sind die dann nicht diejenigen, die als erstes anfangen, den Web-Chatbot zu integrieren, sondern jemand, mit dem wir davor gar nicht geredet hatten. Auf jeden Fall hatten wir denen den Web-Chatbot geschickt, als er in der MVP-Version war, damit sie schon mal ausprobieren können. Wir hatten Feedback-Call mit ihnen gemacht, damit sie uns noch sagen können, was wir anders machen sollen. Und da gab es auch gutes Feedback, sowas, dass sie ihre User zu Discord weiterleiten wollen, wenn die AI die Antwort nicht weiß. Und das ganze Feedback haben wir angepasst. Jetzt gab es aber, als es nochmal konkreter wurde, bezüglich der Integration des Web-Chatbots, nochmal einige Customization-Themen.
Ja, es kam ja eine ganz neue Person noch in unseren Chat mit diesem Kunden dazu, die diese ganze Diskussion übernommen hat, ob sie denn überhaupt den Chatbot verwenden.
Ja, das war mehr so der Product Guy.
Hm.
Und der hat eben sehr viel gemeint, ja, an sich finden sie es cool, aber sie wollen auch nicht zu viel Aufmerksamkeit oder Platz verbrauchen auf ihrer Website. Und deswegen wollen sie den Bot nicht immer und nicht überall anzeigen.
Okay.
Und deswegen hat er gemeint, okay, wir haben uns jetzt was überlegt, nämlich würden wir gerne zum Beispiel immer dann, wenn der User einen Error hat auf der Seite beim Benutzen des Produkts, automatisch den Web-Chatbot öffnen. Hm. Und das, obwohl er davor überhaupt nicht angezeigt wurde. Das heißt, das gibt natürlich ganz andere Funktionalitäten nochmal, die wir so nicht angedacht hatten.
Ja.
Was wir wollten, war ja einfach, dass sie das Snippet integrieren und dann ist der Web-Chatbot immer verfügbar. Der User kann ihn nutzen, wenn er will und er verbraucht jetzt auch, um ehrlich zu sein, nicht so viel Platz auf der Website. Ich meine, man kennt es ja von vielen Chatbots auf jeglichen Websites. Auf jeden Fall kam dann eine Anfrage bezüglich einer Customization, die haben wir sehr schnell umgesetzt. Dann kam die nächste Anfrage, dann wollten sie aber auch danach, wenn der User es wieder schließt, dass auch das Widget wieder weg ist. Gut, ist ihre Entscheidung. Kommt der User halt wieder nicht mehr zurück, quasi, wenn er es schließt und wieder öffnen will.
Ja.
Aber am Ende wollen wir es natürlich auch dem Kunden recht machen. Und haben eben all diese Customizations implementiert, damit sie quasi von ihrem Code aus in den richtigen Momenten den Chatbot öffnen können, schließen können, verschwinden lassen können, magically appearen lassen können. Also wirklich so alle Controls, die man sich nur vorstellen kann,
ja,
haben wir ihnen zur Verfügung gestellt, neben der ganzen UI-Customization, die ja auch davor schon von ihnen requested wurde.
Hat das ihnen dann gereicht endlich mal, dass sie den Bot auch verwenden?
Tatsächlich kam jetzt diese Woche die gute Nachricht, hey, sie haben den Web-Chatbot integriert.
Wow, super.
Mega cool. Ich habe es auch direkt geshared und angeschaut. Sie haben gemeint, okay, sie haben es jetzt vor allem mal in den Docs integriert, weil das ja auch ein plausibler Ort ist, wo der User gerade nach Informationen sucht. Mhm. Und anstatt die Docs zu navigaten, kann der User dann einfacher einfach den Web-Chatbot verwenden und dort seine Fragen stellen. Dann haben wir aber natürlich gesucht, wo jetzt diese ganze coole Functionality ist. Weil auf den Docs war der Web-Chatbot plötzlich einfach so, wie wir ihn angedacht hatten.
Also immer sofort angezeigt und nicht irgendwie crazy geöffnet, wenn gesucht wird oder geschlossen, nachdem eine Anfrage gestellt wurde oder also
nee, einfach so wie bei den anderen Kunden auch, ohne irgendwas von den Controls zu verwenden.
Oh Mann.
Ich habe dann nochmal nachgefragt, was denn jetzt eigentlich ist oder wo ich das ausprobieren kann, wie sie das integriert haben mit den Controls. Und da war die Antwort einfach nur, ja, wir müssen das jetzt erstmal rausfinden, wie das bei den Usern ankommt, wenn das einfach so bei der Documentation ist. Und dann überlegen sie sich mal, wie sie das ins Produkt noch integrieren könnten. Finde ich auch geil, dass sie es nicht einfach davor machen könnten, sich das mal zu überlegen und merken, dass sie vielleicht im ersten Ansatz bei den Docs sehen wollen, wie es funktioniert, sondern erstmal alles requesten, was sie gerne hätten.
Ja. Das ist so crazy, wie bei User-Tests immer Themen aufkommen von Customern, die manchmal überhaupt nicht nötig sind.
Ja.
Oder überhaupt nicht dann verwendet werden.
Aber trotzdem denkt der User ja, dass es braucht.
Richtig.
Also wir können ja auch nicht den Customer davon überzeugen. Man kann es mal ansprechen und vorschlagen, aber manchmal haben die einfach ihre Meinungen und man will sie ja auch happy machen.
Richtig, genau. Man zeigt, dass man einen Schritt auf sie zugeht, indem man diese Feature extra für sie auch entwickelt, was natürlich helfen kann, dass sie auch die Standardversion, wie in dem Fall, erstmal ausprobieren. Aber natürlich, wenn man von Anfang an sagt, nee, nur so ist das Produkt und so verwenden es auch alle anderen, kann es trotzdem heißen, dass sie es dann auch so verwenden würden, wenn wir eben sagen, ja, es gibt keine andere Möglichkeit.
Ja.
Aber in der Stage sind wir auf alle Fälle noch nicht mit dem Web-Chatbot, da das jetzt erst der dritte Kunde war, der den auf der Webseite integriert hat. Und deswegen ist es ja auch ein super toller Win, dass wir es geschafft haben, weil das ist ja auch eine sehr große Firma mit vielen Nutzern. Und durch jeden Kunden, der deren Tool verwendet und unseren Web-Chatbot sieht, der sieht ja auch unseren Namen wieder. Also es ist wirklich sehr, sehr gut für Branding und auch weiteren Growth. Außerdem bestellen wir natürlich für unser Büro auch immer wieder Sachen bei Amazon oder anderen Online-Händlern, die größtenteils Büroutensilien sind. Jetzt letztens war es mal ein Heizungsentlüfter und ein Whiteboard, die wir bestellt haben. Und wir geben dann auch immer an, dass die Paketlieferanten die Pakete direkt vor der Bürotür abstellen können, weil der Wert von den Sachen ist ja sehr gering. Also ich glaube, da ist kein wirklich großes Risiko für uns. Jetzt war es letztens eben genau bei diesem Heizungslüfter der Fall, dass der ankommen sollte. Aber was dann ankam, war ein Abholzettel bei der Poststelle, die natürlich 5 Kilometer entfernt ist von unserem Büro.
Anstatt es direkt bei der Packstation abzugeben, die ein paar Meter weg ist.
Ja, oder wie angegeben, einfach nur vors Büro zu stellen. Das Ganze habe ich dir ja auch erzählt, Corby, weil ich mich ja schon ein bisschen geärgert habe, da jetzt extra irgendwie rausfahren zu müssen mit dem Radl oder so. Aber einen Tag später kam dann tatsächlich doch noch der Heizungslüfter an. Und ich war einfach nur total verwirrt, für was jetzt dieser Abholzettel noch sein soll.
Ja, du hast mich dann noch gefragt, ob ich noch irgendwas bestellt habe. Aber auch ich hatte nichts bestellt. Tatsächlich bist du dann nach bisschen Überlegen ja noch draufgekommen, dass einer unserer Investoren uns ein paar Goodies versprochen hat.
Ja, das war aber vor 7 Monaten.
Ja, tatsächlich, was du nicht wusstest, ist, dass ich letztens nochmal nachgefragt hatte, was denn jetzt der Status davon ist.
Ah.
Und da kam als Antwort eben zurück, dass er 99% sicher ist, dass er das Paket verschickt hat, aber vielleicht ist es ja irgendwo verloren gegangen und deswegen schickt das normal los.
Okay.
Nachdem da auch irgendwas von Zollgebühren drauf stand, konnten wir dann sehr schnell validieren, dass es genau das ist und waren schon so, okay, lohnt sich jetzt wirklich für die paar Goodies von dem Investor da extra hinzufahren, nur um dieses Paket abzuholen. Damit ist man ja dann doch wieder eine halbe, dreiviertel Stunde beschäftigt. Für das, dass wir auch bei jeder anderen Konferenz Unmengen an kostenlosen T-Shirts und anderen Kleinigkeiten bekommen.
Aber natürlich nicht den exklusiven Swag vom Investor.
Das stimmt. Und auf den ist man ja schon ein bisschen proud. Gleichzeitig hatte ich ja auch nachgefragt, wie denn der Status ist. Und damit fühle ich mich auch verpflichtet genug, das dann wenigstens abzuholen, sobald das Paket ankommt.
Du hast es netterweise ja dann tatsächlich übernommen, dort hinzufahren.
Ja, ist immer ein bisschen schwierig, weil die Poststellen ja auch nur während der Arbeitszeit sozusagen geöffnet haben. Mhm. Das heißt, ich bin aber dann trotzdem früher los an einem Tag, um noch das Paket abzuholen. Mhm. Und als ich dort angekommen bin, habe ich eben den Paketschein rausgeholt, auch meinen Geldbeutel, weil man ja meistens seinen Ausweis noch braucht, um zu verifizieren, dass das Paket auch für einen selbst ist. Ja. Habe das abgegeben. Es war zum Glück nichts los, aber hinter mir ist jemand auch noch gekommen. Die Person dort hat das Paket rausgesucht und meinen Ausweis kontrolliert. Es passt alles. Ich wollte quasi das Paket nehmen und gehen. Und dann sagt sie, ja, die Zollgebühren sind dann 24,80 Euro, bitte.
Was? 24 Euro Zollgebühren? Was ist denn da bitte drinnen?
Ja, in dem Moment habe ich mich halt dann nur gefragt, okay, soll ich jetzt 24 Euro bezahlen für...
Wie groß war denn das Paket?
Ja, also es war schon ein Karton, bisschen größer, aber ich hatte es ja schon in der Hand, weil ich damit gehen wollte davor.
Ja.
Also es war wirklich auch sehr leicht. Oh. Das heißt...
Es war schon mal kein Gold drinnen.
Ich habe mir auf jeden Fall gedacht, okay, 24 Euro ist es ziemlich sicher nicht wert. Also niemals würden wir ja die Entscheidung treffen, für 24 Euro so ein Glückspaket zu kaufen. Gleichzeitig stand natürlich die Person von der Post sehr erwartungsvoll da, wie ich denn jetzt bezahlen will. Die Person hinter mir hat gewartet, dass was vorangeht. Und ich stehe da und denke mir so, ja, ich will eigentlich jetzt nicht 24 Euro für das Paket ausgeben. Wenn ich das jetzt nicht mache, muss ich dann dem Investor Bescheid geben, dass, ja, es kam zwar an.
Aber du hast es abgelehnt.
Genau, es war mir leider zu teuer. Sodass er dann weiß, okay, dem brauchen wir nächstes Mal nichts mehr schicken. Ja, ja, deswegen auch, weil ich ziemlich neugierig war natürlich, was da jetzt drin ist. Vielleicht ist es ja doch das Geld wert. Höchstwahrscheinlich nicht, aber man weiß ja nie so genau. Man kann ja immer überrascht werden.
Genau.
Tatsächlich habe ich dann klein beigegeben und die 24 Euro dort bezahlt. Mhm. Direkt danach, weil ich nicht das ganze Paket mit dem Fahrrad schleppen wollte und in der Hand haben wollte, habe ich es aufgemacht.
Was war denn jetzt drin?
Und zu meiner positiven Überraschung war außer den 2 T-Shirts, von denen wir schon wussten, dass sie drin sind, noch ganze 2 Rubik's Cubes drin.
Na super.
Also,
dafür hast du 24 Euro bezahlt.
Ja, tatsächlich.
Oje, oje.
Also beim nächsten Mal, wenn wir das Angebot bekommen, kostenlos Geschenke aus den USA zu bekommen, nochmal lieber hinterfragen, ob es das auch wert ist, oder vielleicht auch den Sender fragen, ob sie dann bitte die Zollgebühren gleich vorbezahlen könnten. Aber man muss sagen, wir sind jetzt eine der wenigen Personen, die ein Collab Currency T-Shirt haben.
Kennt wahrscheinlich keiner unserer Hörer, aber trotzdem sehr exklusiv.
Ja, ansonsten haben wir einiges wieder am Produkt vorangebracht, worüber wir dann in den nächsten Folgen wieder berichten können. Also seid gespannt und bis dahin viel Erfolg. Ciao.
Ciao.
Boom. Das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.